Ja, ihr Lieben, ich habe euch heute ein paar Bilder mitgebracht. Und ihr überlegt doch bitte mal jeweils, was ihr seht. Sprecht nicht darüber, einfach nur selber einmal so gucken, was sehe ich. Und hier kommt mal das Erste. Ich sage nur überlegen, was sehe ich. Wer von euch sieht ein weißes Dreieck und eine weiße Kugel? Super, sehr schön. Am nächsten ist das weiße Dreieck noch ein bisschen deutlicher. Ne? Kann man, glaube ich, erkennen. Und beim dritten Bild. Wer sieht einen Panda? Und beim nächsten, überlegt mal, könnt ihr da was erkennen?
Ein Kamel.
Ein Krokodil.
Ja, also wer sieht ein Kamel? Super. Und das sind Bilder, die nach den sogenannten Gestaltprinzipien funktionieren. Wir erkennen eine Gestalt, wo eigentlich keine ist, weil unser Gehirn die fehlenden Linien zeichnet, sodass wir ein Objekt zu erkennen glauben, das gar nicht da ist. Jan, wenn du nochmal zurückgehst zu dem weißen, zu dem ersten Bild. Ja, hier ist keine Kugel und da ist kein Dreieck. Ja, es sind lediglich diese schwarzen Dinger hier mit diesem Ausschnitt, und die lassen uns denken, dass da ein Dreieck ist, aber hier sind keine Linien. Ja? Da ist keine Linie. Und genau dasselbe bei der Kugel. Die Kugel ist nicht da. Das ist einfach nur weiß. Und die schwarzen Kegel sind aber so draufgesetzt, dass wir ein räumliches Empfinden haben und da eine Kugel erkennen, wo gar keine ist. Mach nochmal den Panda bitte. Bei dem Panda genau dasselbe. Das funktioniert nur, wenn man weiß, wie ein Panda aussieht, ja, wenn ich schon weiß, wie das geht, dann macht mein Gehirn hier Linien, da und da und da hinten, und dann wird das eine Gestalt, dann wird das ein Panda. Wenn ich noch nie einen Panda gesehen habe, dann sehe ich da nur schwarze Flecken auf weißem Grund. Ja? Und beim nächsten, bei dem Kamel, ist es noch extremer. Ja, wenn ich nicht weiß, wie ein Kamel aussieht, dann sehe ich da nur irgendwelche schwarzen Flecken halt. Ja? Und die Figur kommt zustande, weil unser Gehirn diese Linien zeichnet, dass hier irgendwie Beine sind. Ja? Da ist aber nichts, das ist eigentlich nur weiß. Aber unser Gehirn gibt was dazu. Ja? Wie gesagt, funktioniert nur, wenn ich weiß, wie ein Kamel aussieht, sonst geht das nicht. Das nächste Bild ist sowas wie eine optische Täuschung. Guckt es euch mal an und sagt mir oder meldet euch einfach, wenn ihr 16 Kreise seht. Das sind alles eckige Dinge. Wo sollen denn da bitte Kreise sein? Aber da sind 16 Kreise. Man muss gar nichts mit der Linse machen, aber ihr könnt euch hier auf diese Bereiche konzentrieren. Ja? Immer zwischen den Facetten. Wenn ihr euch darauf konzentriert, dann kommen plötzlich die Kreise.
Oh ja.
Genau, die gehen wieder weg, die Kreise, aber wenn man es einmal weiß, wie es geht, dann kann man sie sich immer wiederholen. Ja? So, ein Bild habe ich noch. Das ist immer ein bisschen anders als die anderen. Das ist bekannt, ne? Wer von euch sieht denn eine junge Frau? Okay, das sind viele. Und wer sieht eine alte Frau? Das sind nicht ganz so viele. Kriegt ihr es raus? Also, die junge Frau hat hier ihre Wimpern, ihre Nase, das ist die Kinnlinie, das ist ihr Ohr und dann hat sie halt so schick Federhut aus weiß ich was auf. Also ihr Gesicht endet hier. Ja, das ist die junge Frau. Und die alte Frau, die hat hier eine lange Nase und das ist ihr Mund. Die geht also bis hier runter. Ja?
Dieses Kind,
ja. Ja. Hat so ein sehr prominentes Kind, ein spitzes Kind. Und wenn man sie mal beide gesehen hat, dann kann man sie auch immer beide sehen. Aber manchmal sieht man erstmal nur eins. So, das war ein kleiner Ausflug in die Wahrnehmungspsychologie. Und was ich euch damit zeigen wollte, ist, dass das, was wir wahrnehmen, nicht unbedingt zur Erkenntnis führen muss. Und umgekehrt können wir eine Erkenntnis von etwas haben, das wir gar nicht in der Form wahrnehmen können. Dazu eine Anekdote, sorry, keine lustige, aus meinem Leben. Ich habe früher als Kind oder Jugendliche so viele Sachen nicht verstanden, weil ich sie nicht erkannt habe. Das passiert mir immer noch, aber jetzt merke ich ja noch nicht, was ich nicht erkenne. Es kommt ja immer erst später. Von Kindheit und Jugend weiß ich jetzt Dinge, die ich nicht erkannt habe. Zum Beispiel hatte ich eine Clique bei uns im Dorf, lauter Mädels, und wir haben uns immer reihum bei einer von uns getroffen und geschnackt und was weiß ich was gemacht. Und bei einer Freundin aus dieser Clique waren wir nur relativ selten. Und einmal waren wir aber eben nachmittags bei ihr und mussten durchs Wohnzimmer durchgehen, um zu ihrem Kinderzimmer dazu kommen, im Jugendzimmer. Und im Wohnzimmer saß ihre Mutter am helllichten Tag vorm Fernseher, war damals ganz und gar ungehörig, ja, sowas tat man nicht, und hatte ein Glas Bier vor sich stehen. Das habe ich beim Durchgehen wahrgenommen. Ja? Und es hat mir wohl auch irgendwie ein bisschen seltsam angemutet, weil ich sowas von zu Hause so gar nicht kannte. Das hätte es bei uns nicht gegeben, bei uns trank auch keiner. Aber die Erkenntnis, dass die Mutter meiner Freundin alkoholkrank war, die hatte ich nie. Ja? Erst viele Jahre später hat mir das mal jemand erzählt. Und da endlich habe ich eins und eins zusammengezählt und gedacht, ja, natürlich, die saß mit einem Bier vom Fernseher am helllichten Nachmittag. Klar ist die alkoholkrank. Ja? Aber das habe ich nicht erkannt. Ich habe das wahrgenommen, aber es hat mich zur Erkenntnis geführt. In der Apostelgeschichte heißt das so schön, es fiel mir wie Schuppen von den Augen sozusagen. Ja, es ist, wenn einer sagt, dann so, ja, natürlich. Ja? Und ich will mit euch die Geschichte nochmal angucken, wo es Paulus wie Schuppen von den Augen fällt, beziehungsweise damals noch Saulus. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 9, Verse 3 bis 18. Und ihr könnt an der Leinwand mitlesen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn, also Paulus, plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemand. Saulus stand von der Erde auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte, Hananias, ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte, steh auf, geh in die gerade Straße in das Haus von Judas und frag nach Saulus aus Tarsus. Er ist dort und betet. In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Hananias antwortete: Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann in Jerusalem deiner Gemeinde angetan hat. Und jetzt ist er hier und hat von den führenden Priestern die Vollmacht, alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte: Geh nur hin. Gerade ihn habe ich als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern bekannt machen und auch dem Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel nun er für das Bekenntnis zu meinem Namen leiden muss. Da ging Hananias in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Bruder Saul, der Herr hat mich geschickt. Jesus, der dir unterwegs erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Ich lese diese Geschichte so, dass es hier ganz viel um Erkenntnis geht, und zwar in mehreren Schritten. Saulus wird zu Boden geworfen und hört eine Stimme.
Die hören die Leute,
die bei ihm sind, auch. Da geht es also zunächst einmal um eine Wahrnehmung. Ja, die können eine Stimme wahrnehmen, sie haben sie gehört, obwohl sie niemanden sehen. Und dann hat Saulus bereits eine erste Erkenntnis. Er fragt zwar: Wer bist du, Herr? Aber in dieser Frage steckt schon die Erkenntnis, dass es Gott sein muss, der da spricht. Darum redet er ihn schon mit Herr an. Ich glaube, Martin Reininghaus, der mein Pastor in Ansgar-Winterhude war, der gesagt hat, dass es sich hier um das kürzeste Bekehrungsgebet der Geschichte handelt. Sofort spricht Saulus die unbekannte Stimme mit Herr an. Und Jesus gibt sich zu erkennen und sagt: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Obwohl Paulus erkennt, dass er soeben Jesus begegnet ist und dass er damit Gott selbst begegnet ist, verschließt Gott ihm die Wahrnehmung und lässt ihn 3 Tage blind sein. Für echte Erkenntnis müssen wir nicht sehen können. Im Gegenteil. Wie hat Saint-Exupéry in dem Buch Der kleine Prinz so schön gesagt: Man sieht nur mit dem Herzen gut.
So wie
Jesus 3 Tage tot war im Totenreich, bevor er auferstanden ist, so war Saulus ebenfalls 3 Tage in der Finsternis, in der Dunkelheit. Er konnte nicht sehen, er aß nichts und trank nichts. Er war wie tot. 3 Tage hatte er Zeit zu beten und zu verstehen, was es heißt, in der Dunkelheit wie tot zu sein. Und obwohl er nicht sehen konnte, hat er eine Vision. Ja? Gott schickt ihm eine Vision, also ein Gesicht, etwas, was er sehen kann, aber eben nur in seinem inneren Auge, nämlich, dass jemand kommen wird und für ihn beten wird und er wird wieder sehen können. Und dann schickt Jesus ihm Hananias und erlöst Paulus aus der Finsternis. Hananias sagt im Auftrag von Jesus: Bruder Saul, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist die Auferstehung des Saulus. Und nur so konnte er zum Paulus werden. Er hat Jesus als den Sohn Gottes erkannt und sofort sein ganzes Leben verändert. Er hat nämlich sofort angefangen, das Evangelium zu predigen. Gott begegnen verändert Leben. Also, Erkenntnis und Wahrnehmung sind nicht unbedingt das Gleiche, auch wenn wir oft zunächst etwas wahrnehmen müssen, damit wir erkennen können. Aber manchmal sind es eben genau nicht unsere Sinne, die uns zur Erkenntnis verhelfen, sondern unser Herz, da wo der Heilige Geist ist. Aber auch die Erkenntnisse, die wir mit Hilfe des Heiligen Geistes gewinnen, sind nicht so, dass wir schon die ganze Wahrheit erkennen können. Auch das hat Paulus erlebt. Im 1. Korinther 13, in den Versen 8 bis 12, lesen wir Folgendes. Ihr könnt wieder mitlesen, genau. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören und beendet werden. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben oder beseitigt werden. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden. Dachte, wie Kinder denken oder empfand, wie Kinder empfinden und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist.
Jetzt
sehen wir alles nur wie in einem dunklen Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen oder wir werden alles so sehen, wie es wirklich ist. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles und Gott so vollständig erkennen, wie Gott mich jetzt schon erkennt. Paulus sagt hier, dass er als Kind kindlich empfand, aber als Erwachsener das Kindliche abgelehnt hat. Und nun sieht er Gott nur in rätselhafter Weise, bruchstückhaft, wie durch einen dunklen Spiegel. Folgende Erkenntnis ziehe ich daraus. Als Adam und Eva im Garten Eden waren und noch ganz innig mit Gott verbunden waren, da waren sie wie unschuldige Kinder. Sie konnten Gott erkennen, mit ihm spazieren gehen, mit ihm reden. Sie kannten Gott und Gott kannte sie. Dann essen die beiden die verbotenen Früchte vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und haben plötzlich Angst davor, erkannt zu werden. Sie schämen sich ihrer Nacktheit. Kleine Kinder schämen sich überhaupt nicht, wenn sie nackt sind. Aber sie lernen das. Adam hat auch Eva erst erkannt, im Sinne von geschwängert, nachdem sie beide vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hatten. Symbolisch betrachtet waren sie erwachsen geworden, die beiden. Das kindlich Unschuldige ist weg. Sie sind in der Lage, sich zu schämen und sie erkennen einander auf eine Art, wie sie es vorher nicht taten. Aber mit der Erkenntnis von Gut und Böse und mit der Scham kommt auch das schlechtere Erkennen von Gott. Die Beziehung ist nicht mehr so innig zu ihm. Er wird in Frage gestellt und man ist nicht mehr eins mit ihm und dem Universum. Paulus sagt, doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem dunklen Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn die kindliche Unschuld und Gottes Nähe weg sind, dann hat die Vertreibung aus dem Paradies stattgefunden. Sie ist vollzogen und wir können nicht mehr zurück. Nachzulesen im 1. Buch Mose, Kapitel 3. Ab jetzt, also ab dem Moment des Verlustes der Unschuld, sehen wir Gott nur noch wie in einem dunklen Spiegel und in rätselhaften Bildern. Nur noch Stückwerk, aber nicht mehr das Ganze. Erst wenn wir gestorben sind, und das ist das dann, das Paulus meint, erst dann werden wir Gott so vollständig erkennen, wie er uns jetzt schon kennt. Bis zu unserem Tod müssen wir mit dieser bruchstückhaften Erkenntnis wie in einem dunklen Spiegel leben. Ich stelle mir das so vor, dass wir, wenn wir im Himmel sind, wenn wir tot sind, also und im Himmel dann aber wieder leben, dass wir dann alle Erkenntnis Gottes haben und das bedeutet, wir haben keine Fragen mehr. Alles, worüber wir uns jetzt den Kopf zerbrechen, ja? Warum lässt Gott das zu? Warum passiert das ausgerechnet mir? Wie kommt das Böse in die Welt? Wozu ist dieses oder jenes gut? Wer kommt in den Himmel? Wie wird die Zukunft? Alle diese Fragen und was immer sonst uns unter den Nägeln brennt, all das wird klar sein. Wir werden die volle Erkenntnis haben von Gott und von allem. Und deshalb werden wir im Himmel Frieden haben, weil uns nichts mehr umtreibt, nichts mehr beunruhigt, nichts mehr offen ist. Wir werden das volle Yada haben, die innigste, intimste Beziehung mit Gott. Dann sind wir ihm so nahe, wie es hier zu Lebzeiten nie sein konnten, weil wir in einer gefallenen, also nicht mehr unschuldigen Welt leben. Und wisst ihr was? Ich lebe ja wirklich gerne und ich erfreue mich an vielen Dingen und ich bin dankbar. Aber auf den Himmel freue ich mich trotzdem schon jetzt. Da sind wir dann auch alle miteinander wieder vereint, mit all denen, die uns vorausgegangen sind und mit denen, die nach uns kommen. Und vor allem sind wir eins mit Gott. Und das wird wunderbar. Danke, Herr, dass du dich und deinen Plan für unser Leben schon jetzt zu erkennen gibst, wenn auch bruchstückhaft. Danke, dass wir erkennen dürfen, dass du bist, dass du uns liebst und dass du uns bei dir haben willst. Schon jetzt, so nah wie möglich, aber dann ganz und gar im Himmel. Amen.